Auftakt zur Themenreihe Gottes Begegnungen im Alten Testament. 8 Gottesdienste entlang eines Themas, wie ein roter Faden durchs nächste Jahr, halbe Jahr. Alle gehen um ganz bewegende, ganz tiefe Momente der Begegnung mit Gott und Mensch. Alle ganz persönlich und alle verbunden mit der Frage, wie steht es um meine Begegnungen? Meine Begegnungen mit Menschen, mit Menschen, meine Begegnungen mit Gott. Und heute steigen wir gleich voll ein. Kennst du dieses Gefühl? Ein Bruch, der sich durchs Leben zieht. Ein Bruch, nach dem nichts mehr so ist, wie es vorher war. Vielleicht ein besonders verletzendes Wort von deinem Partner so tief, dass du gar nicht mehr weißt, wie es um euch steht. Vielleicht von einer guten Freundin, einem guten Freund hängen gelassen worden und irgendwie hast du das Gefühl, seitdem drängt sich ein Keil zwischen euch. Vielleicht ein Konflikt in deiner Verwandtschaft und seitdem legst du jedes Wort auf die Waagschale, bist vorsichtig und irgendwie gehemmt. Brüche vollziehen sich immer wieder in unserem Leben, manchmal ohne unser Zutun, aber nicht selten tragen wir, wie heißt es so schön im Versicherungshochdeutsch, Theo, eine Teilschuld an den Konflikten. Aber schlimmer wie der Bruch, schlimmer wie der Moment des Konflikts sind oft die Spätfolgen. Die Unsicherheit, die Narben, die Angst, das verlorene Vertrauen. Da kann schon längst Gras über die Sache gewachsen sein, aber im Inneren bleiben Narben, welche die Beziehung auf lange, lange Zeit beeinträchtigen. Unsere heutige Gottesbegegnung erzählt von einem solchen Bruch, vielleicht vom ersten aller Brüche. Ja, ich würde mich sogar so weit hinauslehnen zu sagen, dass dieser Bruch, dieser erste aller Brüche zum Grundmuster für uns alle geworden ist. Aber hört selbst. Die Helena darf mir kurz helfen, die Technik macht nicht mit, danke dir. Auszüge aus 1. Mose 3. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Und Gott, der Herr, rief nach Adam, »Wo bist du?« Und dieser antwortete, »Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?« fragte Gott, der Herr, »Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen?« Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott, der Herr, die Frau, was hast du da getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie, deshalb aß ich von der Frucht. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du unter allen Zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihnen seine Ferse beißen. Da sprach er zu der Frau, mit größter Mühe unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehren, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Da gab Adam seiner Frau den Namen Eva, denn sie sollte die Mutter aller Menschen auf der ganzen Erde werden. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Drei Phasen der Geschichte. Drei Gedanken für uns heute. Als erstes der Bruch, das Misstrauen. Ihr habt es gehört, es ist etwas zerbrochen. Etwas ist vorgefallen, etwas ist passiert. Ja, ich weiß, wir kennen die Geschichte alle. Wenn nicht aus der Kinderkirche, dann aus dem Rallye-Unterricht. Aber versuchen wir doch mal, diese Vorstellungen abzulegen, um uns nach Möglichkeit unbefangen diesem Text zu nähern. Was war hier der Bruch? Und viel wichtiger, warum brach es hier? Das ist recht offensichtlich. Der wohlbekannte Apfel, der wahrscheinlich gar kein Apfel war, sondern einfach nur eine nicht näher beschriebene Frucht. Aber das ist gar nicht so wichtig. Das Essen dieser Frucht, das war der Bruch. Okay, klar, nichts Neues, das kennen wir, altbekannt, ja. Aber wenn uns das bekannt ist, wissen wir auch warum? Warum ist das Essen dieser Frucht so schlimm? Warum ist das der Bruch? Weil Gott es verboten hat und die Menschen ungehorsam waren und es trotzdem getan haben? Ein entschiedenes Jein von mir. Das stimmt vielleicht, aber das macht es zu leicht. Das ist zu missverständlich, das ist zu einfach. Das würde doch bedeuten, dass wir einen Gott haben, der mehr oder weniger willkürliche Regeln aufstellt und Menschen bestraft, die sich nicht daran halten. Ich finde, das greift zu kurz. Das karikiert Gott zu einem rechthaberischen und mürrischen alten Mann. So ist Gott nicht. Aber dieses Bild will der Gegenspieler, die Schlange, hier zeichnen. Schauen wir mal rein. Hat Gott wirklich gesagt, fragte die Schlange die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Gott will dem Menschen etwas vorenthalten, etwas für sich behalten. Andere vom Sahnestück aussperren, so sät die Schlange hier Misstrauen. Und das macht sie ganz perfide und ganz geschickt. Misstrauen meint, Gott ist wirklich gut mit mir? Warum darf ich das nicht? Ich bin doch selber groß. Ich weiß doch selbst, was gut für mich ist und was nicht. Ich will mich nicht bevormunden lassen. Von außen gesetzte Regeln sind eines modernen Menschen nicht würdig. Das sind doch knebelnde Methoden des Mittelalters. Aufgeklärte Menschen entscheiden selbst, was sie machen und was nicht. Es braucht keine Gebote, keine frommen Regeln oder göttlichen Gesetze. Und die Saat der Schlange ist aufgegangen. Nicht nur bei Adam und Eva, nein. Sie steht vielmehr sinnbildlich hier für alle Menschen. Gott sagt, macht dies und das nicht. Das tut euch nicht gut. Und der Mensch sagt, warum? Ich weiß selbst, was gut für mich ist. Ich vertraue dir nicht. Ich entscheide selber über mein Leben. Das Zweite. Vor dem Bruch das Urvertrauen. Vor den Einflüsterungen der Schlange war es anders. Ein Vers gibt uns Hinweis darauf. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Es wird Abend. Die Hitze des Tages hat sich gelegt. Man traut sich wieder aus dem kühlenden Schatten heraus und Gott macht einen Spaziergang. Und das klingt nicht so, als wäre es sein erster Spaziergang. Es wirkt vielmehr so, als wäre das seine Routine. Jeden Abend macht er noch einen Spaziergang durch den Garten, begegnet den Menschen, hält einen Plausch, pflegt Beziehung. Eine schöne Vorstellung, oder? Stellt euch mal vor, Gott würde jeden Abend spazieren gehen durch dein Wohnviertel und kommt da immer mal wieder an deiner Straße vorbei, vielleicht sogar auch in deinem Haus, nicht irgendwie mit einem Termin festgemacht, wo man sich darauf vorbereitet, sondern gerade so, wie er Zeit hat und vielleicht bist du dann dabei zufällig im Garten, mähst den Rasen und hältst die Maschine an, bleibst kurz stehen. Unterhältst dich über den Gartenzaun hinweg, machst einen Plausch, erzählst, wie dein Tag so war, was dir auf der Seele liegt. Und Gott hakt nach, interessiert sich für dich. Du hattest doch gestern von dieser Begebenheit erzählt. Wie ging das weiter bei dir? Oder letzte Woche hast du so über Kopfschmerzen geklagt. Geht es dir wieder besser? Einfach ein freundschaftliches Gespräch, welches sich ergibt, weil man sich regelmäßig sieht. Eine schöne Vorstellung, oder? Man spürt dieser Beziehung ein Grundvertrauen, ein Urvertrauen ab, eine Unbekümmertheit, die nur da ist, wenn noch nichts vorgefallen ist. Unbekümmert, wie Kleinkinder ihren Eltern bedingungslos vertrauen. Bei der Geburt unserer Kinder, da habe ich gelernt, dass dieses Urvertrauen, diese ganz tiefe Bindung etwas ganz Elementares ist. Auf Neudeutsch, Achtung, Achtung, nennt man das Bonding. Klingt hochtrabend, ich weiß, ist es aber gar nicht. Das bedeutet einfach nur, dass man ganz bewusst als Eltern mit dem Kind viel Kontakt sucht, und zwar Hautkontakt, ganz viel Nähe, ganz viel Enge, auf dem Arm haben, auf die Brust legen, besonders in den ersten Wochen und Monaten. Eine Nähe, die ein ganz tiefes Vertrauen ins Kind setzt. Das sind meine Eltern, die passen auf mich auf. Ich spüre sie, die sind für mich da. So ein Bonding, so ein Kontakthalten war dieser allabendliche Spaziergang Gottes durch den Garten. Kontakt zu seinen Geschöpfen halten. Da war ein Urvertrauen da, da war noch kein Keil zwischen Gott und Mensch. Eng und vertraut war diese Beziehung. Ein tolles Gefühl, so eine vertraute Beziehung leben zu können. Wo führst du in deinem Leben solche vertrauten Beziehungen, solche tiefen Beziehungen? Wo gibt es Menschen, denen du vorbehaltlos vertraust? Und auf die du ohne Zögern bauen würdest. Oder auch in Bezug auf Gott. Wie sieht da dein Vertrauensverhältnis aus? Ich kann nur von mir reden, aber ich habe manchmal das Gefühl, fast schon sogar die leise Angst, dass je älter ich werde, desto mehr verlerne ich zu vertrauen. Desto mehr verliere ich diese Tiefe, vielleicht gebrandmarkt von zu vielen Vertrauensbrüchen. Es wird immer mehr zu einem jeder für sich und doch spüre ich diese Sehnsucht danach. Diese Sehnsucht nach ganz tiefen Beziehungen, nach diesem Vertrauen, so unbekümmert, so echt sein zu dürfen. Damals dort im Garten, da ist ein Bruch passiert, ein Bruch mit Folgen. Gott spazierte durch den Garten und der Mensch fürchtete sich und versteckte sich vor Gott. Da liegt es auf dem Boden, das Vertrauen, in Scherben. Es ist gerissen, es ist zerbrochen. Ein drittes. Nach dem Bruch Konsequenzen und Perspektiven. Dieser Bruch hat Folgen bis heute. Folgen vielleicht, weil die Geschichte sinnbildlich für all die Brüche in unserem Leben steht. Folgen, welche Gott aufzeigt. Und zwar nicht als Strafe. Das glaube ich nicht. Das wäre, glaube ich, falsch verstanden. Das würde Gott Unrecht tun. Ich verstehe das, was Gott hier tut, nicht als Strafe an den Menschen, sondern vielmehr als ein Aufzeigen. Euer Tun hat Konsequenzen. Was ihr getan habt, das hat Konsequenzen und die müsst ihr nun tragen. Zwietracht und Streit, Schmerz und Leid, Anstrengung, Frust und Misserfolg. Zerbrochenes Vertrauen hat immer Folgen. Vertrauen in Scherben führt zu Misstrauen und Misstrauen ist eine ganz tiefe Wurzel, die nach und nach das ganze Leben und Denken vergiftet. Das erleben wir, glaube ich, oder haben das bestimmt mal in unseren eigenen Beziehungen erlebt, in unseren Brüchen. Misstrauen zum Partner nach einer tiefen Verletzung, Misstrauen in der Verwandtschaft nach derben Worten, Zurückhaltung, Zweifel, ängstliches Schweigen, jedes Wort auf die Waagschale gelegt oder im schlimmsten Fall der völlige Beziehungsabbruch, weil man diesen Eiertanz einfach nicht mehr aushält. Ja, ich weiß. Dieser Auftakt zu dieser Themenreihe, diese allererste Gottesbegegnung in der Bibel, die hat doch etwas einen deprimierenden Charakter. Der Auftakt ist dramatisch und tragisch. Nach Hoffnungszeichen muss man sehr genau suchen. Aber es gibt sie. Und zwar nicht nur im weiteren Verlauf der Bibel und nicht nur im Neuen Testament, sogar schon hier, in dieser Geschichte, sehen wir die ersten Hoffnungszeichen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie an. Gott zeigt hier seinen Vater, sein Mutterherz. Er sorgt für seine Kinder, auch wenn sie Mist gebaut haben. Er versorgt sie mit Kleidung, liebevoll, zärtlich macht er ihnen Kleidung aus Tierfellen, wärmende Umhänge, zieht sie an. Ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer am Ende dieser Geschichte, die so schwerfällig daherkommt. Und vielleicht auch der Hoffnungsschimmer, welcher uns mit unserer Hoffnung anstecken kann. Auch für unsere zerbrochenen Beziehungen gibt es Hoffnung. Auch für unser in Scherben liegendes Vertrauen gibt es Hoffnung. Denn Gott sorgt immer noch für dich und mich, selbst wenn wir Mist gebaut haben. Unsere zerbrochenen Beziehungen haben Hoffnung. Unsere Wunden haben Hoffnung. Gott sorgt für dich und mich. Sein Ziel ist klar, Gottes Ziel ist ganz klar. Er will zurück in dieses Urvertrauen. In diesen Spaziergang am Abend durch die Straße, diesen Plausch, dieses Bonding. Also diese unbekümmerte, vertraute Beziehung zwischen ihm als Schöpfer und dir und mir als Geschöpf. Dafür setzt sich Gott ein. Dafür wirbt er. Und auch wenn es nicht leicht ist, zerbrochenes Vertrauen wieder aufzubauen, der Hoffnungsschimmer ist da. Gott sorgt für dich und mich. Egal was passiert. Halleluja. Amen.